Bücher zum Podcast, zur Anwaltstätigkeit, zur Strafverteidigung oder Anwaltsprüfung findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Zum Stöbern, Nachlesen und Weiterdenken. Jetzt zur Folge.
Gregi, wir sind ja bekanntlich im Berufungsverfahren und jetzt steht die Berufungsverhandlung im August unmittelbar bevor. Was ist ein Berufungsverfahren?
Berufungsverfahren ist sozusagen die zweite Chance oder der zweite Vorschlag für ein Urteil. Wenn man mit dem ersten Vorschlag von einer Unterinstanz in der Zürich, von den Bezirksgerichten nicht einverstanden ist, kann jede Partei, die am Verfahren teilgenommen hat, am Hauptverfahren teilgenommen hat, dort, wo sie betroffen sind und ihren Recht verletzt, kann verlangen, dass eine zweite unabhängige Instanz nochmal drüber schaut.
Genau. Und das muss man sich dann so vorstellen, die Akten werden das Obergericht übermittelt. Das heisst also, ein Obergericht hat nicht einfach einen leeren Tisch und macht einmal eine Hauptverhandlung und lässt sich die Standpunkte an, sondern es wird sich auf die Berufungsverhandlung intensiv vorbereiten.
Genau, also die Berufungsanmeldung geht in die erste Instanz. Und mit dem begründeten Urteil durch die erste Instanz die ganzen Akten ans Obergericht schicken. Und das Obergericht wartet in 20 Tagen ab. Dann sie das vormerken, kommt da etwas oder kommt nichts. Und wenn nichts kommt, dann sie es wieder abschreiben.
Und eine Kostenfolge?
Außer man tut innerhalb von der Berufungserklärungsfrist die Berufung zurückziehen.
Genau. Also wichtig ist einfach zu sagen, eine Berufung ist nicht ein Neustart bei Null. Und es ist auch nicht einfach ein Abnicken vom Urteil erster Instanz, sondern das Obergericht prüft die angefochtenen Punkte nochmal.
Genau, die angefochtenen Punkte neu, aber dort umfassend. Man kann es ganz, also wenn es einen Schuldspruch gibt, kann man natürlich das ganze Urteil anfechten, Berufung erklären. Und es ist schon nicht ein Neustart bei Null, aber es ist natürlich schon nochmal eine grüne Wiese, wenn es um Beweiswürdigung geht. Also das Obergericht sollte sich nicht leiten lassen von erstinstanzlichen Überlegungen, sondern sollte von sich aus nochmal anfangen, sich überlegen über Schuld und Unschuld. Das ist ein vollumfängliches Beweismittel mit vollständiger Kognition, also vollständiger Überprüfungsbefugnis.
Ja, aber nur im Rahmen von der gerügten Punkte.
Nein, das stimmt nicht. Es gilt kein Lügenprinzip.
Also wenn
im Rahmen von der angefochtenen Punkte.
Wenn ich meine Berufung einschränke, ist das Obergericht nicht mehr frei, über alles zu entscheiden.
Aber das verstehe ich eigentlich, eine Einschränkung im Sinne von der Anträge, über welche
Urteilsdispositivziffer.
Aber sonst haben sie...
Aber ich möchte einfach erklären, wenn man eine Berufung erklärt, heisst das nicht, eine Berufung ist immer auf das ganze Urteil, sondern die Partei, die das anficht, kann das einschränken.
Selbstverständlich.
Und, aber dort, hast du recht, ist umfassende Kognition in den Punkten, die man zur Disposition stellt.
Faktisch ist es trotzdem so, dass man natürlich als Berufungsklägerin sich mit dem ersten Stand sich nur auseinandersetzt und dort gewisse Punkte aufgreift und nochmal diskutiert. Aber es ist nicht irgendein, man hat kein Rügenprinzip und keine formelle Voraussetzung, dass man Sachen ganz konkret muss rügen muss.
Ja, ja.
In einer Beschwerde ist oder als Bundesgericht. Gut, eben.
Also, man kann es vielleicht auf den Punkt bringen, Entschuldigung. Berufung ist keine Wiederholung von der Erstinstanz, vom Verfahren von der Erstinstanz, sondern es ist eine Überprüfung von den angefochtenen Punkten.
Genau. Wenn alle Punkte angefochten sind, geht man nochmal über alles drüber.
Genau.
Natürlich, man hat viel, wie du gesagt hast. Der Tisch ist nicht leer. Oder man hat das erstinstanzliche Urteil. Man hat die ganzen Akten von der Untersuchung, man hat das Protokoll von der Hauptverhandlung und natürlich auch die Plädoyers. Und ich höre oft, also du sicher auch, dass man im Rahmen von der Vorbereitung von der Berufungsverhandlung die Oberrichterinnen einerseits natürlich die Urteilsbegründung lesen, aber natürlich auch sehr interessiert sind, was die Verteidigungen vor erster Instanz bereits vorgebracht hat.
In Zürich haben wir ein Referentensystem. Ich verstehe das ein bisschen so, dass einer von diesen drei Richter, Oberrichterinnen, den Fall besonders gut vorbereitet und meistens schon zumindest gewisse Passagen vom Urteil ausformuliert.
Genau, und sicher auch gewisse Hypothesen schon stellt. Und das geht natürlich nachher, in der Regel natürlich erst nach der abgehaltenen Prüfungsverhandlung in Diskussion im Rahmen einer normalen Urteilsberatung. Man hört es natürlich ein bisschen und Vorurteile sind, und wir haben es beide schon erlebt, wenn wir an eine Prüfungsverhandlung gehen, haben sie auch eine Stunde Beratung oder zwei Stunden Beratung. Und da kann sich natürlich eine Klientin oder ein Klient können schon Gedanken verfallen, die haben schon voran beraten und das Urteil steht eigentlich bereits fest. Das ist nicht immer einfach zu vermitteln, weil oft erhofft man sich natürlich als betroffene Person endlich oder dass man nochmal jemand das unabhängig anlässt, sich mit den Argumenten, die man vorbringt, auseinandersetzt. Und man fühlt sich dann manchmal ein bisschen missverstanden oder nicht gehört, wenn man nach einer Stunde schon wieder zur Urteilseröffnung vorlässt. Das finde ich psychologisch auch, es kann durchaus sein, wenn man schon weitgehend weiss, kann man so ein bisschen einen Anstandshalbtag oder so laufen lassen.
Ja, aber dann ist mir doch lieber ehrlich und direkt. Dann soll jetzt nicht irgendeinen Anstands 3 Stunden laufen lassen, sondern dann würde ich mir eher wünschen, dass man das einmal reflektiert und fragt, ob das wirklich genau der Sinn ist von der Strafprozessregel. Die hat ja durchaus auch seine Berechtigung.
Genau, aber nachdem die schriftlichen Prüfungserklärungen eingegangen sind, gibt es Frist zur, da wird natürlich zuerst bloß die Fristen eingehalten, Frist zur Möglichkeit von Anschlussberufung. Das Wesen von Anschlussberufung lebt im Endgebuss, das ist eine Komplexität für sich. Aber nachher, wenn es eben über Rückweisungsanträge über mögliche Befinden, man kann Beweisanträge schon mit der schriftlichen Prüfungserklärung stellen, man kann dort auch schon beantragen, zum Beispiel die Durchführung von einem schriftlichen Verfahren etc. Da gibt es gewisse prozessuale Aspekte, die abgehandelt werden. Und wenn alles auf grün ist, wird zur Prüfungsverhandlung vorgeladen.
Das ist jetzt alles sehr technisch und kompliziert, aber wenn man das einmal erlebt hat, ist das einfach ein normaler Ablauf. Jetzt haben wir ein bisschen Slalom gefahren, weil du zurück bist zu der Anschlussberufung und möglichen prozessualen Seitenstrengen, bis dann zur Hauptverhandlung kommt. Ich habe vorher ja ein bisschen vorgegriffen, indem ich vom Referentensystem im Kanton Zürich geredet habe, von dieser vorläufigen Meinungsbildung, die allenfalls auch schon in einem schriftlichen Urteilsvorschlag mündet. Die Diskussion hat es natürlich immer wieder gegeben, ist das quasi eine Befangenheit, eine Vorbefasstheit. Da sagt aber das Gericht, das sei nicht so wichtig, sei einfach, dass die Richter innerlich frei bleiben und dann aufgrund von der Verhandlung und aufgrund von der Beweis von der Verhandlung dann erst zum definitiven Ergebnis gelangen.
Meine Erfahrung ist, das Obergericht in Zürich ist immer sehr gut vorbereitet, wirkt sehr dossierfest und der Vorsitzende in der Befragung oder wenn es prozessuale Spiele gibt, weiss eigentlich, ist sehr gut orientiert über das Dossier. Das ist meine Erfahrung. Genau, also dann wird die Prüfungsverhandlung angesetzt. Vielleicht einfach noch wichtig, es gibt eine Verweisnorm in der StPO, die sagt, Bestimmungen vom Hauptverfahren gelten analog auch für das Prüfungsverfahren. Außer dem Prüfungsverfahren gibt es spezielle Bestimmungen dazu. Und sonst geht das sehr ähnlich. Und ja, wie bereitest du Klientinnen und Klienten auf Prüfungsverhandlung vor? Wie nimmst du die mit auf die Fahrt?
Ich finde, das ist sehr ein sehr wichtiges Thema, Gregi. Und ich möchte vorschlagen, dass wir diese Thematik nochmal in einem separaten Podcast machen und jetzt einfach schnell einmal durchgehen, was sind die formellen Stränge, wie läuft die Berufungsverhandlung ab. Also man kommt dann rein in die Berufungsverhandlung, muss man sich so vorstellen, und dann als Erster tut das Gewicht einmal feststellen, wer ist alles erschienen.
Genau, das ist genau gleich eigentlich wie im Hauptverfahren. Während die Anwesenden festgestellt, die Gerichtsbesetzung wird vorgestellt. Und dann geht man eigentlich schon ziemlich schnell zu den Vorfragen.
Genau. Vorfragen, das sind so prozessuale Sachen, wo man vorgängig quasi sich darüber unterhaltet und allenfalls auch ein Zwischenentscheid gefällt wird, im Hinblick, dass man allenfalls dann eben die ganze Hauptverhandlung nicht durchführt, weil es zum Beispiel verjährt ist und darum gar nicht sinnig ist, über die ganze Sache zu entscheiden.
Genau. Prozessvoraussetzungen, Verwertbarkeitsfragen. Aber es können durchaus auch organisatorische Sachen dort fallen. Ich mache oft auch schon in der Vorfrage schon Beweisanträge stellen, das kommt eigentlich erst später. Ich packe das teilweise gerade zusammen, ich weiss nicht, wie du das machst.
Und nach der Vorfrage, dann kommt es meistens zu der Beweisabnahme. Also wird das Beweisverfahren geöffnet und das ist meistens beschränkt auf die Befragung von der beschuldigten Person.
Genau, das steht eigentlich dann schon vorab in einer Vorladungsverfügung, dass das Gericht vorbehältlich von Beweisantrag, das Gericht von sich aus im Rahmen des Beweisverfahrens die beschuldigte Person befragt. Ich bin sogar im Obergericht im Frauenfeld, Kanton Thurgau, schon reingelaufen, wo ich mit meinem Klienten hier bin. Und nachher wird mein Klient gerade hin aufs Bänkli gesetzt und gesagt, Herr Münch, bitte zur Begründung von Berufung. Und in der Vorladungsverfügung ist nämlich gestanden, es werde gar keine Beweisentnahme durchgeführt. Habe ich aber überlesen gehabt und bin eines Besseren belehrt worden, fast von seither. Vor allem muss der Kantonal ganz genau schauen, was da so alles soll geschehen in der Berufungsverfahren.
Wobei ich mir jetzt frage, ob das dann vor dem Bundesgericht standhaltet. Ist ja berufig, dann kann man auch gerade in ein schriftliches Verfahren schreiten, wenn man da sich nicht einmal mehr einen persönlichen Eindruck von der beschuldigten Person verschafft.
Gut, ich hätte es noch beantragen, das habe ich dann auch nicht gemacht. Weil mein Klient immer gesagt hat.
Ja, gut, aber ich bin überzeugt, dass das nicht zulässig ist, wie das jetzt da scheinbar die Frauenfelder machen. Dann kommt es zu den Parteivorträgen nach der Beweisabnahme. Ich muss auch sagen, dann wird das Beweisverfahren geschlossen. Vor Schluss von dem Beweisverfahren wird man gefragt, ob man noch weitere Beweisanträge hat.
Analog Hauptverhandlung, genau.
Und dann wird das Beweisverfahren geschlossen.
Genau.
Und dann kommt man zu den Parteivorträgen. Wer fährt da mit dem ersten Vortrag?
Wenn es nur einen Berufungskläger gibt, dann ist es der Appellant. Also es kann durchaus oft auch die Verteidigung sein, wenn man es anfangen. Und nachher gibt es Replik-Duplik, also einmal einen Parteivortrag.
Und am Schluss hat die beschuldigte Person das letzte Wort.
Genau.
Was haben Sie denn da in deinem Frauenfelder Fall gemacht? Hat die beschuldigte Person das letzte Wort gehabt?
Ja, da haben sie die Möglichkeit gegeben, aber das haben wir auch nicht gesagt. Genau. Mhm.
Was ist eigentlich das letzte Wort?
Das letzte Wort ist ja vom Gedanken her etwas Schönes. Also die beschuldigte Person und die, was geht, die Hauptprotagonistin, soll die Möglichkeit haben, am Gericht in die Beratung noch etwas mit auf den Weg zu geben, was wichtig erscheint. Ich versuche das eigentlich oft zu nutzen, auch wenn ich, wenn meine Klienten oder meine Klienten sich vorher durch Schweigen verteidigen, dass man das noch nutzen kann. Das kann durchaus, finde ich gut. Ich muss es versuchen, so kurz wie möglich zu halten. Und wichtige Punkte machen, das ist sicher etwas, wo man es vorbereiten sollte, wenn es zu einem Schlussfolger kommt.
Dann meistens gibt es noch organisatorische Fragen, also dann wird die Hauptverhandlung geschlossen und dann stellt sich die Frage, wann wird das Urteil eröffnet?
Genau, meistens wird zwischen den Vorsitzenden und Referent noch kurz geküschelt und nachher, wie gesagt, je nachdem, wir haben noch viel mehr, viele neue Sachen gehört und wir haben keine Zeit, wir haben noch eine zweite Verhandlung am Nachmittag. Und dann kommt oft, falls wir zu einem Urteil kommen, das müssen wir auch schon sagen, falls noch Beweisanträge sind oder prozessuale Lügen, die einen Beschluss provozieren könnten, ob man einverstanden wäre mit einer schriftlichen Urteilseröffnung. Und schon wird auch vorgeladen zu einer mündlichen Urteilseröffnung.
Oder sehr oft, du hast es vorher schon angekündigt, ist es einfach 2 Stunden nach Schluss von der Hauptverhandlung kommt es zur Urteilseröffnung.
Genau. Wie machst du es, wenn dir vorgeschlagen wird, schriftliche Urteilseröffnung? Das bereitest du ja sicher auch schon vor mit dem Klienten. Hast du es gern, hast du es nicht gern? Hast du da Tendenzen?
Ich bin da indifferent.
Ich auch. Ich habe irgendwie, finde ich es gut, wenn das Gericht mehr Zeit braucht, wenn man dem Gericht die Zeit lassen. Andererseits finde ich es, wenn es um sehr viel geht für die Klientin oder für den Klienten, ist es für die Akzeptanz vom Urteil für die betroffene Person, finde ich, ist es einfach, wenn man einem das jemand anschaut und ihm das erklärt, aus welchen Gründen man dazu kommt, ist nachher auch eine negative Nachricht.
Das Problem ist einfach, dass die Urteilsbegründungen einmal so sind und die Spannung, ich weiss, es ist auch schwierig für Gericht, weil der Spannungsbogen, du stehst vor Leuten, die jetzt gerade entscheiden, dass du unter Umständen 4 Jahre ins Gefängnis musst. Und dann ist der Spannungsbogen derart, und dann ist noch die technische Frage und das Ablesen von diesen Dispositiv. Also meine Erfahrung ist, dass die beschuldigte Person, selbst wenn sie gebildet sind, das nicht aufnehmen können in dem Moment. Und die Erwartezeit auf das Urteil, das ist ja wirklich eine Tortur. Und dann finde ich, es ist wie fast die mildere Version, wenn man sagt, es kommt im Laufe der nächsten Woche irgendwann schriftlich. Weil das ist doch dann wie so ein bisschen aufgefedert. Ja, es kommt irgendwann schriftlich und im Idealfall kommt es dann eben noch früher als angekündigt. Und dann hat der Beschuldigte nicht wirklich den Spannungsbogen, wo er fast innerlich zerplatzt.
Ja, ich sehe die Punkte. Ich finde irgendwie, einfach vom Gefühl her, irgendwie, man sollte jemanden mit den Augen schauen. Und ich finde, es ist auch viel Potenzial herum, wie man so eine Urteilseröffnung gestalten kann. Auch wenn man vielleicht im Moment nicht alles realisiert, ist es in den Erinnerungen, kann ich mir vorstellen, kann das besser haften bleiben, als wenn man irgendwann vom Anwalt ein E-Mail oder das Telefon bekommt und einem das gesagt wird. Gerade wenn es um Freisprüche geht, fände ich es auch schön, wenn das Gericht könnte sich sozusagen im Namen vom Staat oder vom staatlichen Gewaltmonopol könnte entschuldigen und sagen, es tut uns leid, wir haben das aus dem und dem Grund müssen machen, ich möchte mich nicht persönlich entschuldigen oder so. Aber einfach, dass man das erklärt, in beide Richtungen, das kann ich mir vorstellen, zu mehr Akzeptanz führen. Dort liegt sich, dort liegt Potenzial offen oder begraben.
Ja, ja. Und verstehe mich nicht falsch, in dem Moment, wo man quasi das schriftlich eröffnet, delegiert man ja das Überbringen von der mit der grossen Mehrheit negativen Nachricht an uns, an die Verteidigung. Und das kann auch, das ist auch sehr belastend.
Das ist belastend und immer noch don't shoot the messenger. Man ja. Hat einen, es geht auch einem selber.
Also es ist nicht so, dass ich das wünsche, aber ich stelle mir nur vor, wenn ich der Beschuldigte wäre und ich kann mir die Spannung vorstellen, dass mich fast innerlich verjagen würde, die Erwartung, was jetzt die aus dem machen, dann würde ich glaube lieber einfach irgendwann den Bescheid haben und nicht recht wissen, wann, als ich wüsste, ich muss um die Minute dort oben stehen, dann lassen sie ja meistens noch vor dem Saal warten, dann geht es noch viel länger, dann verstehst du es nicht. Aber ist klar, es hat alles dafür und dawider.
Ja, also bei der schriftlichen Urteilseröffnung, wie nervös ich selber bin, und dann vorstellen, es geht nicht um mich, sondern es geht um meine Klienten oder meinen Klienten. Das muss ein unglaublicher Druck sein, der da rum ist. Genau, und dann wird das Urteil mündlich oder schriftlich eröffnet.
Im Dispositiv, dann wird das Dispositiv abgegeben.
Und nachher, teilweise gibt es auch, dass gerade sozusagen beschwerdefähige Urteile verschickt werden. Also gar nicht das Dispositiv, sondern ein paar Monate später kommt einfach das begründete Urteil. Das gibt es auch. Jedenfalls hat man nach Begründung, nach Abgabe vom Dispositiv noch nichts machen, nach Eingang von der Begründung hat man 30 Tage, um ans Bundesgericht zu gehen.
Das ist natürlich im Fall Vinzenz, oder? Da wird dann, gut, ihr könnt jetzt vorbegründen, das Obergericht, respektive der Referent mal einen Urteilsvorschlag, der nicht verbindlich ist, formulieren. Aber dann werden die sich viel Zeit nehmen, oder die haben jetzt allein wahrscheinlich über ein Jahr vorbereitet. Und dann hat die Verteidigung 30 Tage Zeit, um in diesem massiven Fall eine Beschwerde ans Bundesgericht zu schreiben. Und das ist schon krass. Und vor allem, wenn du nicht weißt, wenn das Urteil kommt. Also es kann dann sein, dass der Lorenz Erni eines schönen Tages ein Einschreiben vom Obergericht Zürich hat. Und dann weiss er, die nächsten 30 Tage schafft er Tag und Nacht.
Ja, aber dort mache ich eigentlich gute Erfahrungen, wenn man da proaktiv Kontakt aufnimmt. Und beim Gericht oder dem Gerichtsschreiber fragt, wenn jemand damit zu rechnen ist, ohne dass man jemanden darauf behaftet. Und dass es einem dann vielleicht auch angekündigt wird, nächste Woche werden wir das Urteil voraussichtlich verschicken, dass man zumindest dort ein bisschen etwas
rausschicken kann. Ja, das finde ich super, wenn sie das machen.
Da habe ich bis jetzt eigentlich gute Erfahrungen gemacht bei grossen Sachen. Aber das ist recht, 30 Tage ist dann sehr wenig, man muss das Urteil analysieren, man muss sich dann rauspicken, welche Punkte will man rügen, das ist dann eine andere Challenge. Wird man möglichst breit rügen, um einzelne starke Rügen, Gefahren sind die Schwächen, oder wird man so breit wie möglich streuen, dass wenigstens einer verfangt. Nur schon bis man sich dort mit der Klientschaft geeinigt hat, was Vorgehen ist, das sind 30 Tage, also sehr kurz.
Ja, und wenn es ein Urteil noch mal 1000 Seiten hat, also allein bis du es gelesen hast, gehen ein paar Tage, dann musst du einen Termin finden mit dem Klienten, der ist ja vielleicht auch viel beschäftigt. Du bist auch in einem laufenden Betrieb mit Fristen, auch wenn es das 10 Tage vorher ankündigt, du bist ja dann nicht frei von Terminen. Also das ist dann schon eine grosse Herausforderung.
Genau, und gerade so, bei so grossen Urteilen, da kannst du nur sehr beschränkt auch mit einer KI zusammenarbeiten, die dir das zusammenfasst oder wichtige Punkte zeigt, weil da ist einfach in der Zusammenfassung die Gefahr von Verfälschungen, von Verkürzungen, die nicht korrekt sind. Und dann muss man wirklich anhocken und das selber lesen, das bleibt mir nichts anderes übrig. Klar ist man geschult mit der Zeit und weiss, wo man hinspringen muss, was relevante Erwägungen sind, aber es ist ein Challenge.
Jetzt, wenn du an der Berufungsverhandlung bist und es ist jetzt im Dispositiv, hast du schon den Entscheid? Hast du auch schon Fälle gehabt, wo du dann schon die Berufung angefangen hast zu schreiben, ohne dass du im Detail gewusst hast, wie
die Begründung im Urteil aussieht.
Du meinst Beschwerde anfangen schreiben?
Ja, was heißt das? Berufung? Nein, nein, Beschwerde als ein Bundesgericht anfangen schreiben.
Nein, habe ich noch nie so gemacht.
Hast du noch nie so gemacht?
Nein, wäre allenfalls bei...
Ja, in dem Fall musst du es ja so machen.
Dann musst du es so machen, ja, genau.
Aber darum wäre umso wichtiger, wäre auch eine mündliche Urteilseröffnung, weil dann hast du zumindest Anhaltspunkte, auch wenn es nicht verbindlich ist, wo der Entscheid hingeht und warum.
Es ist halt eine Frage von den Ressourcen. Klar, wenn man eine gut gefüllte Kriegskasse hat, kann man bestimmte Varianten schon anfangen zu formulieren. Aber wenn natürlich wenn eine betroffene Person ökonomisch beschränkt ist, ist das schwieriger. Und ich meine, gerade bei Beschwerden als Bundesgericht, dort hat man keine amtliche Verteidigung mehr, dort kann man den UP beantragen. In der Regel kommt man erst mit dem Endentscheid ein, zwei Jahre später mitteilt über, ob man überhaupt zwischen 1'500 und 3'000 Franken überkommt oder nicht. Also dort kannst du nicht gross anfangen vorformulieren, außer du wirst privat ausreichend bezahlt.
Ja, du hast gesagt, dann kann man ins Bundesgericht gelangen. Und dann geht es noch mal ein paar Jahre, allenfalls mit Schriftenwechsel, bis dann das Bundesgericht entscheidet. Und wenn es dann die Beschwerde wieder abweisen, je nachdem, wer es auch immer erhoben hat, dann wird dann das Urteil in Rechtskraft erwachsen.
Es gibt teilweise hat es keine aufschiebende Wirkung und so, das ist nicht immer ganz einfach. Aber dort, wo es um Freiheitsentzug geht, hat es immer aufschiebende Wirkung. Und spätestens dann, im schlimmsten Fall für die beschuldigten Personen, müssten sie, mein von heute an gerechnet, realistischerweise, 3 Jahre frühestens
eine Strafe. Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.